herzlich willkommen zur dritten Folge von Fantastische Fakten. Ich bin Jan und mit mir dabei sind einmal der Till.
Guten, hallo. Wir wissen ja gar nicht, ob es Abend ist bei euch.
Und einmal der Simon.
Seid mir gegrüßt, hallo.
Ja, und eigentlich moderiert ja Simon immer durch dieses Thema oder durch diesen Podcast. Da Simon aber etwas angeschlagen ist, muss ich das heute machen oder darf ich das heute machen? Und ich würde sagen, bevor Simons Stimme komplett den Geist aufgibt, darf er auch anfangen. Nachdem wir nochmal reingeguckt haben, wie das letzte Ergebnis ausgegangen ist, aber das muss der Sieger verkünden.
Ja, das letzte Ergebnis ist, wie ich gerade eben erfahren habe, weil ich es komplett vergessen hatte, ganz gut ausgegangen, weil ich gewonnen habe mit meiner komischen Musik, haben wir es, glaube ich, genannt. Das waren diese verschiedenen Versionen des GameCube-Startbildschirms und der Pausenmusik und dergleichen. Und da habe ich euch alt aussehen lassen. Und womit? Mit Recht.
Ja, du hast ja mit mehr Stimmen als Simon und ich zusammen. Ja. An der Stelle nochmal vielen Dank an Luca, dass er als Einziger an mich geglaubt hat.
Ja, ich habe an mich selber geglaubt und VfB-Fan hat an mich geglaubt und somit waren wir zu zweit. Was quasi, wir hätten Gleichstand, hättest du auch an dich geglaubt.
Ja, ich habe aber an gar keinen geglaubt und deswegen bin ich halt Letzter.
Gut, neues Spiel, neues Glück, ne?
Neues Spiel, neues Glück, genau. Was für ein Spiel oder was für einen Fakt bringst du denn heute mit?
Ich habe mir gedacht, ich mache heute etwas. Und das zielt vor allem darauf ab, einen von euch auf meine Seite zu ziehen. Denn ich werde über nichts Geringeres sprechen als über das Fallout-Universum. Und ich weiß ja, dass Tilda ziemlich begeistert von ist. Und ich hoffe, dass ich vielleicht etwas herausgefiltert habe, was Till noch nicht bekannt war. Und deswegen stelle ich jetzt euch zunächst eine Eingangsfrage, die ihr dann mal ganz kurz beantworten dürft, falls ihr darauf kommt. Die ersten zwei Fallout-Teile seiner Zeit waren ja Meilensteine auf eine ganz besondere Art und Weise. Aber in der deutschen Version hat etwas Essentielles einer jeden Gesellschaft und auch der Fallout-Gesellschaft gefehlt. Was glaubt ihr denn, was in der deutschen Version von Fallout 2 nicht drin war?
Das weiß ich sogar. Bei Till bestimmt auch.
Nee, weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich, wenn du sagst, werde ich sagen, ach so, ja. Sag mal.
Ich hatte jetzt gesagt, es gab keine Kinder.
So sieht es aus. Jan hat es gewusst, vielleicht auch ihr ein paar von euch da draußen, aber ich möchte dazu die Geschichte erzählen, weil es hat mich
ja, sehr gerne.
Es wieder zum Schmunzeln gebracht, wie die Dinge funktionieren. In Fallout 1 insbesondere gibt es überhaupt keine Kinder und ich werde mich jetzt auch hier in meinem Vortrag eher an Fallout 1 orientieren, weil es so ein bisschen auch erklärt dann, wie Fallout 2 entstanden ist. Und das Problem damals war, man darf nicht vergessen, das Spiel kam 1997 heraus und damals waren Videospiele, wir erinnern uns an die vielen Killerspieldebatten auch mit Counter-Strike, noch nicht so richtig in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und deswegen war da der Jugendschutz ziemlich stark hinten nach, Spiele ordentlich zu reviewen. Und Fallout hatte ja schon damals, also Fallout 1 hat mit einer unendlichen Freiheit geworben und einer unendlichen Wirksamkeit von Entscheidungen. Und man wollte das seinerzeit in diesem Spiel so erzeugen, dass man sagt, in Ordnung, alle unsere NPCs können auch getötet werden. Und das galt eben auch für Kinder-NPCs. Und da hat damals der deutsche Jugendschutzverbund gesagt, so funktioniert es nicht, Freunde. Also wir lassen hier kein Spiel auf dem Markt, wo die Spieler aktiv Kinder töten können. Dass das natürlich kaum ein Spieler gemacht hat und auch hätte bei uns, weil in der amerikanischen Version konnte man das ja, das war überhaupt nicht das Thema. Und damit hätte die Geschichte eigentlich schon zu Ende sein können. Aber wie hat eben dann der Entwickler darauf reagiert? Er musste schnell reagieren. Also, was hat man gemacht? Man hat einfach alle Kinder entfernt. Und deswegen gibt es keine Kinder in Fallout 1, weil man eben sich gesagt hat, also bevor wir da als großes Programmierarbeit investieren, dann sind einfach überall keine Kinder. Also wenn man heute diese deutsche Version noch spielt, dann kommen einem diese Städte unglaublich leer vor. Ja, das liegt daran, weil eben die ganzen Kinder fehlen, die da drin waren. Und wenn man sich jetzt fragt, ja, warum soll es denn in der Fallout-Version so wahnsinnig viele Kinder geben? Kinder waren wichtig aus unterschiedlichen Gründen, denn zum einen konnte man Taschendiebstahl skillen an Kindern, also die waren selber gute Taschendiebe und sie waren oft auch Questgeber und das sorgte für eine Reihe riesiger Probleme, denn nicht nur, dass man eben Schwierigkeiten hatte, seine Taschendiebstahl-Skill, boah, es ist ein schweres Wort.
Super Wort.
Nicht hochbringen konnte, nein, auch manche Quests gingen schlicht nicht, weil man eben ein Kind gebraucht hat an der einen oder anderen Stelle, das dann einfach nicht aufgetaucht ist. Und es hat Spieler sehr, sehr geärgert und man sprach immer von einem riesen Bug und dabei war es kein Bug, es war schlicht Zensur. Dementsprechend war Fallout damals schon quasi ein, ich sag mal, ein kinderloses Spiel. Und daran jetzt anschließend, weshalb es dann in Fallout 2 wollte man diesen gleichen Fehler nicht nochmal machen, weil es gab eben wieder diese Empörungswelle und diese Idee, dass man eben jeden NPC umbringen kann. Und um diese Verbuggung von Quests und Unfähigkeit, seinen Skill hochzutreiben, zu vermeiden, wurden dann die Kinder in Fallout 2 unsterblich. Was aber zu einem noch viel größeren Problem geführt hat, denn dort ließ man die Kinder auch den eigenen Avatar quasi durch Taschendiebstahl bestehlen. Also die Kinder haben dich bestohlen. Und wenn du denen hinterher bist, konntest du denen aber nichts anhaben, weil die waren ja unsterblich. Das war halt auch ein bisschen scheiße dann. Und auch da hieß es dann wieder, es sind ja unglaubliche Bugs da drin. Und nein, auch das war einfach Zensur. Und da fand ich es einfach so schön, also gerade aus dem historischen Blick hinaus, also heute kann man natürlich die Version, die auf dem amerikanischen Markt erschienen ist, auch heute auf Steam kaufen. Es gibt diese deutsche zensierte Fassung gar nicht mehr zu kaufen, quasi nur als Antiquariat. Deswegen kann man es gar nicht mehr nachempfinden, aber damals war es einfach so, dass die Lage war extrem aufgeladen und darum haben auch Publisher dementsprechend auf diese, ja, ich will jetzt nicht sagen Hardliner im Jugendschutz gehört, sondern sie haben sich halt eben einfach angepasst, weil sie ihr Spiel eben auf dem europäischen bzw. auf dem deutschen Markt auch verkaufen wollten.
Ja. Das ist ja ähnlich wie mit den Robotern bei Command & Conquer und so, dass alle Soldaten Stimmt. halt plötzlich so Mechs waren oder halt so robotische Wesen.
Ja, ich denke, dass es halt einfach ein Kind der Zeit war. Ich habe auch noch gelesen, dass es natürlich so war, dass eine große Diskussion darüber war, denn die Fallout-Macher haben ja nicht einfach ihre NPCs erschießen lassen, sondern das Spiel hat gesagt, wenn du etwas tust, hast du echte Konsequenzen. Und wenn ein Spieler ein Kind erschossen hat, dann bekam er den Ruf Child Killer. Und dann haben bestimmte NPCs mit dir gar nicht mehr gesprochen oder dich einfach angegriffen. Also du hast von dieser Tat eine echte, dauerhafte, negative Auswirkung auf dein Spielerlebnis gehabt. Also dieser Abschreckungsmechanismus, wenn man den so nennen möchte, mit sinnloser Gewalt, der wurde eigentlich quasi rausgepatcht. Also das, wofür diese Videospiele eigentlich gut sind, dieses, dass man auf seine Aktionen auch echten Rückmeldung bekommt, das war dann nicht mehr da. Das ist jetzt sogar, also man könnte sogar diskutieren, dass es in der deutschen Fassung sogar eher schlechter ist.
Ja, definitiv. Ich frage mich nur aus Entwicklersicht, hätten die nicht einfach die Sprites größer machen können und sagen können, das sind alles 19-Jährige? Ohne großen
Hätte man wahrscheinlich auch die Texte anpassen müssen.
Ja, das stimmt.
Könnte ich mir vorstellen, dass man die Texte dann anpassen muss.
Ja, ich glaube, dass es insgesamt so ist, dass man halt einfach damals ja auch Pressungen hatte und dann nicht mehr groß rauf und runter arbeiten wollte. Man brauchte schnelle, erledigbare Lösungen. Ich meine, auch da gilt ja wieder, das ist ja immer das Gleiche, in den Spielen konntest du Drogen nehmen, es gab Prostitution, es gab ja in Fallout auch den Kannibalismus. Das war alles völlig in Ordnung, ne? Und auch da war auch völlig in Ordnung, dass man eben von seinen Aktionen die Konsequenz spürt. Aber das ging halt einfach den Ordnungshütern einen Schritt zu weit. Ich kann das an sich nachvollziehen. Gewalt gegenüber Kindern ist ein ganz, ganz gefährliches Thema. Ich verstehe auch, dass damals es eben eine andere Zeit war und man auch noch nicht so wirklich wusste, weil Videospiele eben noch nicht so in dieser Kunstdebatte waren. finde es aber ein schönes historisches Zeitdokument auch, wie damals eben um diese gefährlichen Themen auf Zehenspitzen herumgesprungen wurde, weil man wollte eben nicht zensiert werden in dem Sinne, dass man gar nicht auf den Markt kam. Man wollte ja dem schon damals starken deutschen Markt einfach mitnehmen oder europäischen Markt, weil in vielen anderen europäischen Ländern wurde es ja genauso gehandhabt. So, und ich merke jetzt aber schon, dass meine Stimme aufhört. Ich habe zwar noch so ein paar kleine Sachen, aber die lasse ich jetzt weg, jetzt dürft ihr.
Ja, danke Simon. Hast du noch was dazu zu sagen, Till? Noch Diskussionsbedarf?
Nee, nicht wirklich. Also ich glaube, das hat Simon ja schon gesagt.
Gut, dann darfst du deinen Fakt präsentieren. Bestimme ich jetzt einfach mal so.
Gerne. Ich habe euch etwas mitgebracht, das ist auch aus vergangener Zeit mal wieder. Und zwar um 1992 rum. Da waren manche, die das hören, noch nicht geboren. Ich war gerade in der Grundschule. Da kam ein NES-Cartridge raus. Da gab es einen, ich weiß nicht, ob ihr mal davon gehört habt, das nennt sich Action 52. Sagt euch das was?
Nein, nee.
Das war nämlich ein ganz spannendes Cartridge. Da haben sich ein paar findige Entwickler gedacht, warum immer nur ein Spiel? Wir können ja gleich, und der Name verrät es schon, 52 Spiele auf dieses Cartridge packen. Das kostete dann damals den unglaublichen Preis von $199. Das wären heute so ungefähr $460. Also das ist ganz schön teuer. Und was das Ganze aber so obskur und schräg macht, dass es, um das zu promoten damals, ein großes Gewinnspiel gab. Und wenn man es da schaffte, in dem Spiel, ich muss jetzt gucken, bei welches von den 52, es waren U's, nannte sich das. Wenn man da Level 6 schlagen konnte, konnte man $104.000 gewinnen. Und das Faszinierendste daran ist aber, was glaubt ihr, wie man Level 6 schlagen musste?
Keine Ahnung.
Oder wie? Was meinst du mit wie?
Ja, genau.
Ja, wahrscheinlich das, gar nicht, ne?
Ja, es ist so, also diese 52 Spiele, das waren alles so, wie es damals war, so Side-Scroller oder so Shoot'em-Ups und so, zeichneten sich durch mehrere Dinge aus. Einmal, dass zum Teil die Inhaltstexte, die in der Anleitung waren, geschrieben wurden, bevor diese Spiele programmiert worden sind. Und nachher sind aber manchmal nur die Titel übrig geblieben. Das heißt, das Spiel Jigsaw, was eigentlich ein Jigsaw-Puzzle, also so ein, wie bei uns heißt das ja nur Puzzle sein sollte, war dann nachher ein Plattformer. Aber in dem Text hast du gelesen, ja, um dieses Spiel zu spielen, musst du ein Puzzle lösen. Und so gab es halt ganz viele Sachen, die da schon nicht übereinstimmten. Und dann war es so, dass keines dieser Spiele wirklich spielbar war. Und U's, das Spiel, wo es diesen riesen Geldpreis vergeben sollte, ist immer nach dem zweiten Level abgebrochen.
Nach dem zweiten schon?
Nach dem zweiten. Genau, du sollst aber Level 6 beenden. Das heißt, es haben damals einige Leute, die den Fehler gemacht haben, sich dieses Cartridge zu kaufen, in der Hoffnung, wir kriegen hier ganz viel Spiel auf einmal, gar nicht geschafft. Dann gab es aber nach kurzer Zeit so ein Patch, dass quasi ein neues Cartridge gab, gegen das man das austauschen konnte. Aber dann war leider auch die Verlosung vorbei.
War das geplant von denen so?
Nein, tatsächlich beruht das fast alles auf Unvermögen. Was halt geplant war, ist dieses Cash-Grab-Ding, ne, dass die einfach gehofft haben, wir können hier, Videospiele sind gerade das große Ding, wir gründen schnell eine Firma, und weil die Leute sonst halt, sagen wir mal, $60 für ein Spiel bezahlen, machen wir da ganz viele drauf und die zahlen einfach was mehr. Und haben aber nicht so richtig bedacht, dass man halt ein Spiel spielen will und dass die meisten Spiele nicht davon lebten, dass du möglichst viel von etwas hattest, sondern dich lange mit einem Spiel beschäftigen konntest. Und heute kennt man das ja so ein bisschen. Ich sag mal, es gibt ja mittlerweile vermehrt so Cartridges mit vielen, da gab es ja schon zu Gameboy-Zeiten irgendwann, die man so auf dem Flohmarkt kriegen konnte. Oder wenn man jetzt im Supermarkt diese kleinen Handheld-Gameboy-Nachbauten kaufen kann, wo auch so zig Spiele drauf sind, wo nur jedes dritte funktioniert und eigentlich ist es immer das gleiche Spiel. Damals war das aber ziemlich neu.
War da irgendein gutes Spiel dabei?
Nein. Es ist tatsächlich, also es ist 52 Mal absoluter Rotz. Der hat damals in dem Heft All Game 1 von 5 Punkten bekommen. Das Einzige, was halt gut bewertet wurde, dass sich manche Spiele starten ließen. Und dann gab es noch ein Spiel, das nannte sich The Cheetah Man. Und das war so ein bisschen das, was auf manchen der Coverversionen abgebildet war. Das waren so komische Leoparden-Muskeltypen. Und die hatten halt gehofft, dass das quasi deren Maskottchen wird. Die haben halt versucht, das so in der Werbung nach vorne zu bringen. Und es war Cheetah Man 2 in Entwicklung. Und auf dem Sega Genesis sollte dann irgendwie Cheetah Man 3 erscheinen. Und auch das ist nie passiert. Allerdings gibt es zwei Sachen, die halt auch noch sehr skurril und nett sind daran. Das Ganze ist so berühmt quasi und kultig, dass es A, irgendwann um 2010 so ein Hackathon gab, wo so mehrere Spieleentwicklerinnen sich getroffen haben und versucht haben, die alten Spiele zu rekonstruieren, aber so, dass man sie wirklich spielen kann. Und es gab auch irgendwie einen Kickstarter, ein Remake von The Cheetah Man zu machen.
Aber Cheetah Man sind schon Geparden, oder? Also
genau.
Das würde sonst, also, ja. Also ich würde denen ja zutrauen, so wie du so beschreibst, dass sie Cheetah Man sagen und dann Leoparden nehmen, aber...
Nein, das sind Geparden, da hast du schon recht. Ich bin bekannt dafür, Katzen durcheinander zu bringen. Ich habe mal zu einem Schulfreund gesagt, das traue ich mich gar nicht laut zu sagen, ich hätte gerne das T-Shirt von Puma mit diesem Tiger drauf. Also Katzen sind nicht meine Specialty.
Haben die Dinger heute irgendwie so einen Sammlerstatus?
Ja, die sind relativ schwer zu bekommen. Ich weiß nicht, was die jetzt gerade kosten, aber das ist halt so ein absolutes Sammlerstück von so alten Cartridge- und NES-Sammlern, weil es einfach so weird und obskur ist. Ich könnte ja einmal hier Live-Recherche machen, ob zuletzt
ich bin auch gerade drüber.
Ja, $1,500
ja, habe ich ja auch gerade hinlegen. Ja.
Genau.
Oh, wow.
Und da sieht man auch, das sieht halt eigentlich auch ganz cool aus.
Ja, also man kann quasi sagen, wenn man es damals gekauft hat, wäre es dann doch 40, 50 Jahre später ein guter Deal gewesen.
Ja gut,
monetär.
Das kann man leider von so vielen Dingen sagen, die man wahrscheinlich wutentbrannt weggeschmissen hat.
Aber auch nur, wenn du jemanden findest, der dann auch tatsächlich den Preis dafür bezahlt. Also ich habe ja das Gefühl, gerade bei so Retro-Sachen, dass dann im Netz oft Preise kursieren, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass das jemand dafür ausgibt.
Ja, das sieht hier aus wie eine abgeschlossene Auktion. Also da könnte man jetzt auch, glaube ich, gar nicht mehr bieten. Aber ich meine, selbst wenn es weniger ist, also gehen wir mal davon aus, dass gut erhaltenes Action 52 wahrscheinlich jetzt mehr Geld bringt, als es damals gekostet hat.
Genau, ich denke auch. Was halt schön, also was ich schon verrückt finde, dafür, dass sie halt im Grunde so einen Rotz abgeliefert haben, dass sie sich so viel Mühe gegeben haben, ne? Dass da dieses, das war noch, lag noch ein Comic bei von den Cheetah Man. Und das war eigentlich ganz nett aufgemacht, noch mit diesem Booklet, was erklärt, wie die Sachen funktionieren. Aber es war halt leider ausschließlich Schund. Und da, also ich meine, es gab schon schlechte Spiele auf dem NES, aber meistens hatten die ja da so ein bisschen Auge drauf, dass er nicht absoluter Kernschrott veröffentlicht wurde. Mhm. Deswegen ist dieses Spiel auch zwar legal, aber nie über Nintendo lizenziert worden.
Also die Spiele. Also
ja,
dieses Ding.
Also, ja, aber dieses Cartridge ist nie quasi offiziell lizenziert worden für das NES.
Das ist wieder so ein Fakt, der lässt mich irgendwie so ein bisschen sprachlos zurück, muss ich ehrlich gestehen, weil ich mir dann immer wieder denke, erstens, warum weiß ich das nicht, weil ich war zu der Zeit ja da und wir hatten ein NES zu Hause, aber es ist wahrscheinlich eher ein amerikanisches Phänomen, das wird es auf den deutschen Markt wahrscheinlich nicht gepackt haben. Und dann frage ich mich, wer kommt auf die Idee zu sagen, komm, wir verkaufen 52 Spiele auf einem Cartridge. Ich meine, wie viel Megabyte Speicher hatte so ein Cartridge? Was waren das? 6?
Das
wie viel MB hatte so ein ganzes Cartridge?
Ja, nicht
also
viel
kann es nicht sein.
Genau, ist ja NES sogar. Ich würde sogar von weniger ausgehen. Das ist halt, aber das daran, dass die Leute das halt nicht gemacht haben, aus einer, ich meine, hätte ja auch sein können, dass jemand ist, der eine unfassbare Liebe zu Videospielen hat und sagt, ich bringe euch hier die meisten und besten Spiele. Man hat nie mehr von dieser Firma und diesen Leuten irgendwas gehört.
Es ist ja so ein bisschen so vor meiner Zeit. Ne? Also ich war viel zu jung zu der Zeit. Aber es gab ja dann später ja auch so diese DVDs oder CDs, wo dann irgendwie auch zig Spiele drauf waren und dann waren das im Grunde aber auch nur Demos, wo man dann irgendwie für so eine Demosammlung dann Geld bezahlt hat. An sowas erinnert mich das irgendwie. Nur, dass die halt spielbar waren.
Ja, und das ist zu einer Zeit war, wo das ja auch schon einfacher war, das unter die Leute zu bringen, als so ein Cartridge herzustellen.
Ja, genau.
die größten NES-Spieler hatten ein MB. Also kannst du davon ausgehen, dass da die Cartridge wahrscheinlich ausgenutzt wurde bis zum geht nicht mehr.
Ja, wenn es nur so kurze Spiele sind, die eh nicht funktionieren, dann werden die auch nicht so groß gewesen sein.
Genau, du brauchst es ja immer nur ein halbes Level oder so. Man muss es starten können.
Das ist ja unglaublich. Das ist wirklich unglaublich.
Genau. Mehr gibt es da auch eh nicht zu sagen. Ich finde es halt einfach sehr skurril und finde, das kann man schon mal in seinem Kopf behalten. Und dafür sind wir ja hier zuständig.
Ja, okay, dann vielen Dank. Ja, wie sieht es bei mir aus? Wir machen eine kleine Gedankenreise. Da können die Zuhörer auch gleich mitmachen. Ja, also die Augen schließen. Genau, also ihr bewegt euch durch eine Spielewelt, die aus vielen Klötzen besteht, nämlich durch eine Minecraft-Welt. Und vorne seht ihr einen Creeper. Und ihr bewegt euch ganz langsam auf diesen Creeper zu, natürlich ganz vorsichtig, damit er nicht explodiert. Und ihr schafft es, mit eurer Hand, die ihr ausstreckt, ganz sanft über den Rücken des Creepers zu streicheln. So. Und jetzt würde ich gerne mal wissen, was habt ihr gefühlt?
Das heißt, ja, was du uns sagen willst, es gibt eine Lore, wie sich ein Creeper anfühlt.
Also ich werde euch heute in die Lore des Creepers einführen.
Okay.
Entstehung, Namensgebung und woraus er eigentlich besteht ursprünglich. Und mich würde mal interessieren, was glaubt ihr, wie fühlt sich so ein Creeper an?
Ja, vom Gefühl her irgendwie wie ein stark bemooster Stein halt, ne? Also, die Creeper sind die Dinger, die explodieren, oder?
Das sind die, die explodieren, genau.
Ich habe mir das immer so gurkig vorgestellt.
Gurkig? Ja. Okay, sehr interessant. Wir kommen da gleich drauf zurück. Erstmal komme ich zur Entstehungsgeschichte. Wisst ihr, wie der Creeper entstanden ist? Mhm. Wahrscheinlich nicht. Ich wusste es vorher auch nicht. Und zwar wollte Notch eigentlich kein Monster schaffen, sondern ein Schwein. Allerdings hat er beim Implementieren des Modells leider die Länge und die Höhe vertauscht. Das heißt, es stand aufrecht, hatte aber weiterhin die KI eines Schweins. Also es lief rum, schaute den Spieler an, hatte natürlich noch keine Textur. Und Notch fand das ziemlich creepy und naja, deswegen hat er das als Monster behalten und entsprechend Creeper genannt. Noch in einer ganz frühen Version. Und jetzt brauchte der Creeper natürlich noch eine Textur und dazu hat Notch einfach die Textur eines Laubbaums genommen, also von Laub genommen und die mehrfach nebeneinander, übereinander gelegt. Und es gibt auch noch eine Textur, die halt noch nicht zurechtgeschnitten ist. Da kann man dann eben auch diese völlig unveränderte Textur vom Eichenlaub dann entsprechend sehen. Das heißt, so ein Creeper besteht eigentlich aus Blättern. Und Notch hat sich auch mal dazu geäußert, wie sich so ein Creeper entsprechend anfühlt und oder sich anhört und hat dann laut dem Zitat hier gesagt, dass being crunchy like dry leaves, also so raschelnd, knackend wie trockene Blätter. Das heißt, so ein Creeper müsste eigentlich, so nach Lore oder nach Entstehung, aus Blättern bestehen.
Okay, und wo kommt dann die Explosion her?
Ja, wollte ich auch fragen.
Ja, das kam erst später.
Das kam
erst später.
Und rascheln
das die? Die Idee hatte, ja, das hört man ja nicht, das Rascheln.
Genau.
Das hat sich scheinbar nicht so durchgesetzt. Ja, so richtig Geräusche machen sie ja eigentlich gar nicht. Das mit dem Explodieren kam erst später. Da hatte ein Kumpel von Notch wohl die Idee dazu. Und ursprünglich war es ja auch so, dass der Creeper nicht sofort explodiert ist bei Sichtkontakt, sondern hat erstmal Nahkampfschaden gemacht. Und erst wenn man ihn getötet hat, dann ist er explodiert. Und das konnte man auch nicht verhindern. Mittlerweile kann man ja, glaube ich, wenn man schnell genug ist, den Creeper ja auch davon abhalten zu explodieren. Das ging damals nicht.
Das ist ja witzig. Da müsste der ja auch
aber
im
dann
Herbst
war ich mit meinem Moos nah dran.
Seine Haut verlieren. Wenn er aus Blättern ist.
Das waren jetzt beide auf einmal. Was war das mit der Haut verlieren?
Im Herbst müsste er ja dann welk werden und seine Haut verlieren.
Ach so. Theoretisch ja. Wobei, jetzt könnte man ja sagen, bei Minecraft gibt es ja, glaube ich, sowas wie Herbst gar nicht, weil ja auch die Laubbäume ständig ihre Blätter behalten. Also in der Welt vielleicht nicht. Und ja, Simon, du warst mit dem Moos schon relativ dicht dran, aber so, du hattest ja gesagt, wie so ein Stein mit Moos drauf.
Ja.
Ja, das, aber es geht ja schon leicht in die richtige Richtung.
Ich hab eher überlegt gehabt, dass ja alles ein Block ist Und dachte ich halt, in der ursprünglichen Entstehung war es dann halt irgendein Stein. Also ich habe nicht, in meinem Kopf sind es irgendwelche Gesteinsdinger, die halt dann mit irgendwas befallen sind, also jetzt in Anführungszeichen Moos oder böses Moos. Und dadurch werden die halt lebendig. Also für mich war ein Creeper eigentlich immer ein rumlaufender Steingolem, der halt explodiert.
Ah, okay. Das war tatsächlich nicht.
Ja,
aber Golems gibt es ja, glaube ich, auch bei Minecraft. Ne? Genau. Aber wie gesagt, mit dem Moos warst du schon mal ganz gut dran. Ich hatte jetzt auch eher damit gesagt, dass er irgendwie so sagt, so flauschig, weil er ja auch, die auch gerne als so mit Fell dargestellt werden.
Das stimmt, das hätte ich mir auch ein bisschen vorstellen können.
Genau, aber auf jeden Fall, aber was ich auch ganz witzig finde, ist, dass sie halt auch nur so durch Zufall entstanden sind. Dass es eigentlich ein Schwein werden sollte.
Ja, das ist wirklich gut.
Aber dann eben dadurch, dass es dann wirklich einfach nur vertauscht wurde und er die irgendwie komisch fand, die Form, wie es da so steht und guckt, dass es dann halt das zum Monster geschafft hat und Denzer dann ja auch so ikonisch wurde, dass ja dann auch das Gesicht ja auch mittlerweile Minecraft-Logo ja gerne mit dargestellt wird. Fand ich auf jeden Fall mal ganz interessant, mal zu sehen, wie das Ganze eigentlich entstanden ist und ja, dass der Creeper ja auch so ein bisschen, so ein paar Iterationen natürlich auch durchlaufen hat.
Da werde ich gleich erstmal das Videospielwissen meines Sohnes testen, ob der das weiß nach so viel Minecraft-Spielen.
Ja, ich bin gespannt.
Ich finde es immer wieder schön, wie selbst Leute, die halt eben in Anführungszeichen richtig, richtig gut in irgendwas sind, trotzdem an so einer profanen Sache scheitern, wie die richtige Zahl in die richtige Zeile zu schreiben und dann irgendwie ein totales Falschergebnis bekommen. Das erleben wir ja immer wieder bei Spieleentwicklung, dass auf solchen Verfehlungen dann die besten Sachen quasi da rausgehen. Also dass das halt daraus erwächst, weil halt irgendjemand irgendwie in der Arbeit halt einen Anfängerfehler in Anführungszeichen gemacht hat oder irgendwas aus Versehen irgendwo falsch eingegeben hat und dann entsteht daraus irgendwas viel, viel Tolleres.
Ja, genau. Ich finde das auch super. Manchmal sind dann halt doch Zufälle dann irgendwie wieder etwas, was einen dann, ja, dann eben noch sowas Ikonisches schaffen können. Gut, dann seid ihr jetzt gefragt, welcher Fakt ist der interessanteste? Na, interessant sind sie natürlich alle, aber vielleicht war einer, der euch jetzt so besonders mitgerissen hat. Um uns das mitzuteilen, geht bitte ins Forum auf forum.m10z.de. Da wird es ein Thread zu dieser Folge geben und dort könnt ihr natürlich wieder abstimmen, welcher Fakt der interessanteste war. Also die Kindergeschichte von Simon, die
Cartridge.
Das Müll-Cartridge.
Das Müll-Cartridge von Till oder der Creeper von mir. Genau, hört auch gerne in die anderen Formate mal mit rein. Schaut euch unsere wunderschöne neue Webseite an. Und dann wünsche ich noch einen schönen Tag, gute Nacht, guten Morgen, was auch immer ihr gerade so treibt.
Bleibt gesund bitte.
Tschüss.
Ja. Ja. Ciao.
Tschüss.
Das war eine Produktion von M10Z. Dem offenen Kanal für Videospiele und das Drumherum. Weitere unterhaltsame Podcasts, Texte und Videos zu den Themen Games, Technik und vielem mehr findet ihr bei m10z.de. Bei Fragen, Lob, Anregung oder Kritik besucht uns doch gerne unter forum.m10z.de oder im verlinkten Discord-Kanal. Möchtest du selbst Teil unseres freien Kollektivs werden und Inhalte veröffentlichen, dann ist das kein Problem. Alle Kontaktmöglichkeiten dazu findest du auf unserer Webseite. Wir freuen uns auf dich!